Ja, darf man jetzt schon frohe Ostern wünschen, André?
Ja, ich glaube, das ist nicht wie bei Geburtstagen. Ja? Ja. Was ja so zwei Dinge sind, die so sehr, 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 sehr weit verbreitet und allgemein als deutsch anerkannt sind. Das eine ist, wenn man vor dem Geburtstag irgendwie jemandem gratuliert, dann zu sagen, nein, nein, Achtung.
Ja, aber du, das habe ich aber auch. Ich habe einen Geburtstagskalender bei mir in der Küche hängen, ne?
Ja.
Also ein immerwährender Kalender, wo ich die Geburtstage eingetragen habe. Und ich habe auch so ein Spleen, also wenn jetzt März ist, ne? Stell dir vor, es ist jetzt Ende März und ich fahre weg und komme wieder im April.
Ja.
Werde ich aber nicht umblättern. Ich bleibe im März und erst wenn April ist, werde ich in den März blättern.
Ja. Ne? Na, komisch, ja, gut, ne? Ja. Und das zweite ist, sich beim Anstoßen so krampfhaft in die Augen gucken.
Ja, wegen 7 Jahre schlechtem Sex.
Ja.
Ja, also das ist gefährlich und da sollte man wirklich aufpassen. Ne?
Ja.
Und auch, das ist ja so dieses magische Denken, ne? Oder von wegen, ich darf nicht in die Zwischenräume auf dem Bürgersteig, weil dann, ne, falle ich in den Fluss mit Haien und sowas.
Ach.
Und ja, kennst du nicht?
Also, nein, aber ein Fluss mit Haien?
Ja, das ist ein Zitat tatsächlich. Oder dass man eben so läuft und wenn das Auto jetzt mich überholt, bevor ich da bin, dann habe ich in Mathe eine 5. Aber wenn ich, wenn nicht, dann habe ich eine 4.
Also eine Sache, die ich in diese Richtung habe, das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt und wo ich mir wirklich denke, boah, wenn jetzt jemand aus dem Fenster geguckt hat, dann denkt diese Person ja auch, wow, ja, wenn man wirklich so mit wehendem Trenchcoat auf eine rote Ampel zugeht, guter Track aus der Sprezzatura Gold Playlist auf den Ohren und dann so nicht so, dass man langsamer wird, nicht so, dass man schneller wird, sondern einfach in der Schrittgeschwindigkeit wechselt es perfekt auf grün und man geht einfach rüber und ich denke dann immer so, ey, wenn man jetzt aus dem Fenster jemand rausguckt, man sieht einfach, wie jemand so flawless so drüber gleitet im Hintergrund, Bee Gees playing in the back. Ja?
Heute haben wir ja Karfreitag, ne?
Ja.
Tag der des Release und an Karfreitag gibt's ja ganz bestimmte Regeln.
Genau.
Heute Abend ist zum Beispiel kein Let's Dance im Fernsehen.
Ah, ach, das ist aber interessant,
ja,
dass man dann da auch sagt, ist das eine Live-Show?
Das ist eine Live-Show.
Ah ja, gut, ja, und dann ist nur konsequent. Ja?
Genau, die dürfen da nicht tanzen, weil es gibt in Deutschland ein Tanzverbot. Mhm. Also öffentliche Tanzveranstaltungen sind verboten, weil Karfreitag ist der Tag der Trauer und man gedenkt der Kreuzigung Christi.
Mhm.
Ne, und Ostern ist ja angeblich, man sagt es so, sagt es die Kirche, der höchste christliche Feiertag oder ne, das größte Fest noch vor Weihnachten.
Ja, das höchste christliche Fest. Ja, ja, noch vor Weihnachten.
Genau.
Hat man als Kind immer nicht so auf dem Schirm gehabt, weil es eigentlich irgendwie immer so ein bisschen langweilig war.
Findest du?
Na, weil es so halt so arg lang ging und sowas, ja.
Ach so, bei mir war es so, an meine eigene Oster, es gibt so im Kinderalbum gibt es viele Osterfotos, Ostereiersuche. Immer ein Highlight gewesen.
Ja.
Weil ich hatte nie ein Thema, ich habe ja keine Geschwister. Und deshalb waren immer alle Ostereier gehörten mir. War immer klar, ne? Also da gab es auch kein Battle oder so.
Ja.
Dann war es so, dass
Ich kann dir aber sagen, Battle macht sogar eigentlich, finde ich, ein bisschen mehr Spaß.
Ja, ja, ich bin nicht so kompetitiv offensichtlich. Dann bei eigenen Kindern ist natürlich auch eine Riesenfun. Zum Beispiel, wenn man einen Osterspaziergang macht, ne? Ich meine, das ist ja schon fast ein feststehender Begriff, der Osterspaziergang.
Ja.
Dass man Achso, ich liebe ja sowas, weil ich habe ja auch ein bisschen den Schalk im Nacken, nicht wahr?
Mhm.
Dass man so die Ostern, geht so ein bisschen vor und lässt so die Eier fallen, ohne dass die anderen es merken. Und dann finden die Kinder im Wald auf einmal.
Und dann findet das der Richard und freut sich dann total.
Ja, aber das ist dann halt total toll, wenn die Kinder dann halt so Ostereier finden, ne? Und dann, ach, das gibt's doch gar nicht, wo kommt das denn her? Und das macht natürlich einen Riesenspaß. Und in meiner Familie immer traditionell Ostern wird ganz hoch gehalten, auch mit Geschenken, jeder kriegt was und so.
Also das ist schon, aber auch dann so eine Playstation und sowas?
Nein, jetzt nicht so eine Riesennummer.
Weil ich glaube halt eben auch, das war das, was man als Kind da dran so blöd fand irgendwie. Ja? Oder zumindest aus meiner Sicht, ja, in meiner Rückerinnerung. Ich hatte da natürlich auch schöne Erinnerungen dran, komme ich gleich zu. Es war halt schon, also zum einen, ich komme ja wirklich aus dem katholischen Haushalt. Ich war ja auch Messdiener, bin gegenüber von der Kirche aufgewachsen. Also es war dann bei uns auch wirklich ein kirchliches Fest und nicht lustig, der mit dem Milka-Hase kommt.
Ja,
so. Da gab es dann so einen bitteren Osterhasen. Ja. Aber Karfreitag halt eben immer so, als Kind ja auch Fisch nicht so beliebt.
Ah ja, stimmt.
Sagen wir mal
ne?
So, ne? Dann generell das Essen, das es da so gab, geht so. Ja, dann war halt Freitag freitags halt irgendwie schon so Sonntag, als Kind sowieso habe ich so die Erinnerung, Sonntag immer so ein unfassbar langweiliger. Ja. Was haben wir uns gelangweilt?
Was glaubst du als Einzelkind, was da los ist am Sonntag?
Das glaube ich sofort.
Nichts.
Und es wurde sich gelangweilt ohne Ende halt eben einfach. Und es fühlte sich Ewigkeiten an, weil, und das muss man hier den jüngeren Leuten ja tatsächlich sagen, ich habe einen Großteil meiner Kindheit war wirklich auch noch geprägt von drei Fernsehprogrammen, wo es nur Erwachsenensendungen gab, außer sonntags halt die Sendung mit der Maus oder sowas, ja. Und das war's. Und dann haben aber die Eltern haben dann halt Fernsehen geguckt, dann so diese Sonntagsfilme oder sowas, ja, und geraucht. Überall wurde geraucht.
Es gab ja eigentlich immer nur Fernsehen ab 17 Uhr. Vorher war ja nichts, war ja Testbild, ne?
Ach was.
Und dann auf.
Da bin ich jünger.
Und dann ist es so, auf einmal gab es ein Zeitfenster, um 11 Uhr kam die Tagesschau, um 11.03 Uhr kam dann irgendein Film. Und es war dann so ein Morgenslot gab es dann auf einmal. Da wurde dann der Film vom gestrigen Abend nochmal wiederholt. Das heißt, wenn du schulkrank warst, konntest du den Fernseher anmachen und hast tatsächlich was gesehen, was ja Wahnsinn war, weil es gab ja noch keine VHS-Rekorder, es gab ja einfach nur das analoge Fernsehen.
Ja.
Und das hatte auch irgendwie jeder aus meiner Klasse, auch in der Grundschule, hat einen kleinen Fernseher gehabt. Da musstest du die Sender noch so richtig wie so im Radio so suchen.
Einen eigenen kleinen Fernseher?
Einen kleinen Fernseher, nee. Ja.
Den, weißt du, wann ich einen eigenen Fernseher hatte? Und zwar wirklich einen kleinen Fernseher, einen Schwarz-Weiß-Fernseher.
Ja, ich auch, ja.
Mit 15.
Naja. Ja, ich hatte ihn, glaube ich, in der Grundschule, also ich weiß, da sind wir weggezogen, da war ich 10 aus dieser Wohnung, da muss ich so 8, 9 gewesen sein.
Ja.
Da hatte ich einen Fernseher. Und aber wie gesagt, es gab ja auch nichts zu sehen. Das muss man ja auch dazu sagen. Ne?
Ich will trotzdem einen haben.
Ja, also für dann, ich weiß noch, bei dem
ich
einen.
Ich will endlich selbst Derek gucken.
Ja, ich habe dann ich habe ja wenige Tatort gesehen bis vor kurzem. Mhm. Und den Schimanski-Tatort, den habe ich auf meinem eigenen kleinen Fernseher in meinem Zimmer gesehen.
Ja.
Und wie komme ich da jetzt drauf? Weil sonntags war auch immer, es singt ja auch Morrissey, every day is like Sunday, every day is silent and gray.
Ja.
Und das wusste ich sofort, wovon er spricht, weil ich kannte diese Sonntage. Und dann kam dann immer so Sendung, so der Doktor und das liebe Vieh.
Ja.
Im Studio gedreht.
Ja.
Das Haus am Eaton Place. Im Studio gedreht. Diese komische Ästhetik dieser britischen Fernsehserien, das hat mich immer latent depressiv gemacht.
Ja.
Das fand ich, es hat mich immer, es war ein unangenehmes Gefühl.
Ja, und halt so langweilig und irgendwie, die Eltern hatten nicht so richtig Lust, was mit einem zu machen, die wollten dann halt auch mal ihre Ruhe haben. Irgendwie war es aber halt eben auch verpönt, sich dann mit Freunden zu treffen, es ging auch nicht klar.
Weil die ja auch alle mit der Familie sind und die Oma ist zu Besuch.
Obwohl die auch alle genau so ein Kram und irgendwie halt einfach so, und irgendwie so immer so eine triste Stimmung. Und Ostern ist halt eben gleich dreimal dieses Gefühl. Nämlich Karfreitag plus
Ostersonntag.
Fisch, Ostersonntag und dann halt eben auch noch Ostermontag. Und das war schon wirklich sehr, sehr. Und als Kind fühlt sich das ja halt eben einfach so an, dass du wirklich denkst, ich werde komplett, ich bin doch schon seit einem Jahr in dieser Hölle hier jetzt gefangen.
Ja. Also das Schönste an Ostern ist noch, wenn das Wetter gut ist und man irgendwo weggefahren ist.
Eben,
ne?
Und das kommt auch noch mit dazu. Und als Kind verstehst du das ja halt eben einfach nicht. Da hast du nämlich bei Weihnachten immer so das Gefühl, da war dann immer irgendwie Schnee und es war
im
irgendwie,
besten Falle,
ne? Es war halt immer, es ist ja immer zum selben Zeitpunkt und Ostern ist ja immer wann anders.
Ja, das ist ja irgendwie nach den Monden.
Genau, und dann konnte das ja halt eben einfach sein, dass es dann wirklich so schön frühlingshaft war und man dann zur Grube Fortuna gefahren ist, wo es einen riesigen Spielplatz gab. Oder aber es war halt irgendwie einfach so Ekelwinterwetter.
Ja, auf einmal schneit es nochmal, gab es ja auch noch. Ja, ne? Ja, eben. Irre. Also ich habe mir mal ein paar Traditionen rausgesucht, was so an Ostern los ist. Es gibt die Ostereiersuche, das macht man auch tatsächlich international, ne? Findet also überall statt, im Garten, im Haus. Ich habe noch Super 8 Filme von mir, wo ich Ostereiersuche bei meinen anderen Großeltern mache.
Herrlich.
Ich habe ja zwei verschiedene Großeltern gehabt und bei den einen, da war ich seltener.
Ich könnte mir auch vorstellen, so eine Art von Video kommt nur auf Super 8 richtig gut. Das kommt gar nicht gut, wenn man jetzt so ein Kind mit so einer iPhone 15 Kamera oder sowas filmt, wie das da so rumeiert. Das muss schon so ein wackeliger Grisselton und sowas
und dieses
sein.
Klack, 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 klack ist im Hintergrund ohne Ton.
Dann kommt das gut. Das ist nämlich auch eine schöne Erinnerung. Ich will jetzt auch das Osterfest nicht nur beschmutzen. Und zwar ist die aus Zufall entstanden, weil wie habt ihr Eier gefärbt?
Ich glaube, also ich, das vermischt sich jetzt alles mit mir. Bei mir, meine Kindheit und die Kindheit meiner Kinder. Es gibt einmal solche komischen gelartigen Dinge, die man so rausdrückt, wo man so wie so ein kleiner Stift damit rummacht. Ja. Aber ansonsten, man macht so verschiedene Wasserbäder mit Farben drin und legt die dann so ein und
dann wird das und dann wird's so pastellig, ne? Also da kriegt man keine Volltonfarbe. Es wird dann nicht so rot wie eine Cola-Dose.
Ja,
oder
doch,
so.
Wenn du es zwei, dreimal machst, musst du ja ein paar Mal machen. Ach so. Ja, also wenn du es einmal durchgehst, dann hat es natürlich nicht so viele Farbe angenommen.
Und ich erinnere mich aber, also bei uns zu Hause wurde das auch viel aus natürlichen Zutaten gemacht. Mhm. Mit rote Beete und sonst was, ja. Und einmal hat meine Mutter, und die wurden dann danach nur noch gemacht, weil das alles so witzig fanden, da wollte die, ich glaube, da wurde irgendwas mit Zwiebelschalen oder sowas probiert.
Ja, gibt's auch. So bräunlich wird es dann.
Ja, und dann sind das aber halt eben schwarze Eier geworden. Ah, und, und dann gab es bei uns halt eben, und das habe ich mir auch wirklich gewünscht bis ins hohe Jugendalter, ja. Dass ich dann immer gern, dass ich meine Mutter dann überredet habe, dass sie nochmal diese schwarzen Eier macht. Und das ist nur durch so einen Zufall entstanden.
Ja, was auch schön ist, ist halt, wenn man diese Eier wirklich bemalt, ne?
Ja.
Mit allen möglichen Sachen. Dann gibt es das Osterfeuer.
Ja.
Das überrascht mich dann manchmal. Also manchmal, ich bin immer in einen Ort gezogen und dann sind die dann alle dahin gepilgert. Und da war ich da ganz erstaunt. Also das finde ich irgendwie ganz cool. Soll ja den Winter vertreiben, den Frühling willkommen heißen. Ist so ein bisschen so mittsommermäßig, so wie so nordische Traditionen irgendwie. Dann hat man wieder das Gefühl, wir sind hier in einem Reigen.
Und ist super geil.
An so, weißt du, ein Gemeinschaftserlebnis im Dorf, alle kommen zusammen, das große Osterfeuer.
Ist es.
Für die Kinder immer ein Riesending. Die sind ja alle latent, wie nennt man das, wenn man auf
Begeistert.
Feuer steht?
Begeistert, Pyroman.
Pyroman, genau. Ja, die kleine Jungs, Pyroman, das ist natürlich eine Riesennummer, so ein Osterfeuer.
Ja, das ist super geil. Und das gab es eben auch bei uns in der Gegend, das größte Osterfeuer in Hessen oder
jetzt
was weiß
größer.
Ich. Ja. Jetzt noch größer.
Jetzt noch heißer.
Und aber ich finde solche Traditionen dann auch gut. Das war in Solms-Alpshausen, glaube ich.
Das hast du dir doch ausgedacht.
Nee.
Solms-Nasshausen?
Solms-Alpshausen.
Ah ja, mein Gott. Noch so lang dann auch noch.
Also ja, Burg Solms ist halt eben der Ort, da bin ich auch zur Schule gegangen, aber das war schon so Grenze Alpshausen. Und da war auch das Schwimmbad, was ich auch witzig fand, dass dieses größte Feuer dann neben dem Schwimmbad stattfindet.
Ja, direkt zum Löschen. Dann.
Ja, wahrscheinlich. Mhm. Und das wurde dann halt eben auch, irgendwann hat mal jemand angefangen so, hier ist jetzt heute Osterfeuer. Und dann wurde das halt eben immer größer und dann irgendwann hat man mitbekommen, wir sind das größte Feuer in der Region. Und dann wurde so ein Banner gedruckt und sowas, ja. Und das finde ich auch, ist eine herrliche Sache.
Ja. Ja. Was ich auch mal erlebt habe, da war ich in Spanien, wenn da die Karwoche ist. Ne?
Ja.
Das ist die Semana Santa, also die heilige Woche sozusagen. Da wird dann halt mit einer riesigen Prozession gefeiert. Ne? Da sind so Umzüge, lebensgroße religiöse Statuen, die dann rumgetragen werden. Szenen aus der Passion Christi.
Mhm. Ich wollte gerade fragen.
Ja.
Bitte? Wir sind dann da schon eher so im Bereich gruselig oder so unterwegs, oder?
Nö, das ist halt traditionelle südamerikanische, spanische
mit Leiden,
ne? Ja. Ne? Und auch interessant.
Ohne Jauchzen und Frohlocken.
Vor ein paar Jahren gab es ja auf RTL die Passion.
Ja.
Und die wurde ja gedreht in
so einem Einkaufszentrum.
Ja, oder? Irgendwie in Dortmund oder so, ne? Also das hat, ich war zu dieser Zeit tatsächlich nicht in Köln, sondern in Garmisch und in Garmisch setze ich mich jetzt nicht vor den Fernseher und gucke mir sowas an oder gucke auch nicht mein Handy, gucke mir sowas an. Also ich hatte ganz andere Dinge dort und merkte aber, was für eine Euphorie das bei Leuten aus. Also es hat stark polarisiert. Es ging wohl gefühlt 4-5 Stunden.
Ja.
Hat wahnsinnig polarisiert. Manche Leute fanden es richtig schrecklich. Manche fanden es richtig großartig. Und es findet jetzt wieder statt, diese Woche. Also jetzt, wenn wir sprechen, war es schon, fand es schon statt, mit Prominenten als Jesus, als Erzähler, als Maria.
Ich glaube, es war so das ganze Setting, ich meine, das wäre so ein Essen oder sowas irgendwie gewesen oder so irgendwie so Ruhrpott-mäßig.
Ja, so absurd.
Einkaufszentrum Ruhrpott und dann aber halt eben so Martin Semmelrogge als Josef von Nazareth oder
so. So ungefähr. Ja. Und dann halt dieses Das muss ich an CVJM denken, so wie sagt man, evangelische, christliche Jugend. Ja. Dieses, was wäre, wenn Jesus heute auf die Erde käme, ne? Und so ein bisschen, da wäre dann halt da in Dortmund in der, ne, im Imbiss, ne, und trifft dann dort seine Jünger.
Eben,
und
na, es ist, ja. Ja. Es ist ja halt eben auch irgendwo was dran. Man sieht das ja auch manchmal dann so auf Instagram, oder ich zumindest. Das ist ja irgendwo auch verständlich, weil es gibt ja ein aktives Christentum. In jeder Gruppierung von Menschen gibt es dann halt eben konservative Kräfte, die sagen, das bleibt jetzt so, wie wir es schon immer hatten. Holzkreuz und da hängt er und hinknien, Weihrauch und sowas. Und dann gibt es halt eben progressive Kräfte, die dann entweder so ein bisschen was verändern wollen oder die vielleicht auch einfach nur einen neuen Look und eine neue Tonalität irgendwie da reinbringen wollen. Und irgendwo ist das ja halt eben auch verständlich, dass man halt eben sagt so, ey, hier sind nur noch alte Leute und dabei ist es doch eine gute Message und wie kriegen wir denn da jetzt mal junge Leute hin? Und dann machen wir halt eben auch, was hier in Wiesbaden auch, dann sind die manchmal in der Innenstadt und dann wird da so gerappt und dann machen die so Breakdance und sowas. Es ist...
Ja, aber es ist halt immer dieser White Pop, Christenpop, das ist immer so ein bisschen, es ist nicht so cool. Man will ja in der Jugend so ein bisschen, ist ein bisschen destruktiv, so ein bisschen, hey, wir sind so gefährlich, wir sind ja, so die düsteren Typen.
Genau, das ist so ein bisschen schwierig, aber die sind dann halt schon auch so drauf, wie, hey, wir sind hier so die düsteren Typen, aber Inhalt ist halt Jesus.
Kennst du noch die Jesus Freaks, sagt dir das was?
Nee.
Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Das war damals in Hamburg eine riesige Bewegung. Ich glaube auch um einen evangelischen Pfarrer, der auch sehr jung war. Und das waren die Jesus Freaks. Und ich habe irgendwo mal ein Lied gehört, ich wüsste jetzt nicht, von Joni Mitchell oder so, also wirklich aus den 70ern. Und da wurde auch die Jesus Freaks erwähnt. Da dachte ich, ach guck, dann ist es gar keine neue Sache. Dann war das in den 70ern auch schon eine Sache. Also da hat man auch versucht, Menschen, die an Gott glauben und den christlichen Glauben praktizieren wollen, so mal in die neue Zeit zu heben und nicht immer so dieses alte, sakrale, da wo sich viele nicht mehr abgeholt fühlen.
Nee, sondern da wird da mal die Gitarre ausgepackt und sowas, ja. Ich muss auch sagen, das waren auch so viele Pfarrer in meiner Jugend, hatten auch so einen Erneuerungsspirit und die haben dann auch irgendwie Gitarre gespielt oder die haben dann irgendwie mal auch mal einen coolen Film gezeigt oder sowas im Pfarrhaus, also nicht im Pfarrhaus, sondern so im Gemeindehaus und dann so drüber gesprochen, mal so ein Jim Jarmusch-Film oder sowas, ja. Und das ist ja auch gar nicht verkehrt, wenn man irgendwie das so versucht, ja, wenn du dann halt irgendwie so mit Rap und sowas, man wird dann schnell so ein bisschen albern, aber dass man irgendwie halt eben sagt so, ey, nee, das sind ja irgendwie gute Werte und die lohnt sich's weiterzugeben. Und um das weiterzugeben, müssen wir halt eben eine andere Form finden als vor 1000 Jahren so.
Also ich war ja auch beim CVJM. Also ich bin ja sehr christlich auch erzogen, aber halt evangelisch. Ich mochte das. Also das war auch, wo ich Gitarre gelernt habe, ne? Also wo man dann halt verschiedene Akkorde konnte und am Lagerfeuer saß und hat dann beim CVJM abends dann dieses Lied, ich weiß nicht, ob du das kennst, du bist das Licht der Welt, du bist der Glanz, der uns unseren Tag erhält, ne?
Ja.
Du bist der Freudenschein, der uns so glücklich macht, trink's selber in uns ein. Und das war wirklich, das war, also als ich so 10 bis 14 war, das war richtig toll.
Ja, das kickt rein. Gerne gemacht. Ich weiß das auch noch, das habe ich schon 10-mal in anderen Podcasts auch erzählt. Da war in Wetzlar, wo ich herkomme, da gibt es auch recht weit verbreitete freikristliche Gemeinden. Und die machen manchmal so Aktionen in der Fußgängerzone. Und da kriegt man dann auch was zu essen und sonst was. Und da lief ich dann mal lang und da meinte halt eben auch so eine gut gelaunte junge Frau so, hey, können wir dich vielleicht irgendwie auf eine Currywurst einladen? Und da habe ich gedacht, ja, ehrlich gesagt schon, ja. Ja, einfach da drüben anstellen und so, ja. Dann habe ich mich da hingestellt und das war dann eben wirklich einfach da so Ausgabe, konnte man noch was zu trinken und ich dachte so, ja, warum denn nicht? Und dann haben die da auch so Musik gemacht und das war halt auch so so ein bisschen gospelartig, das ging so ein bisschen rein und dann stand ich auch da und habe auch gemerkt, ey, also ja, ich bin da schon auch empfänglich für und könnte, also weiß ich nicht, irgendwie sind alle gut drauf, Currywurst, ja, Mädels, ne, und so, ja, ne, und die Musik kickt und sowas. Ja, warum eigentlich nicht? Und irgendwie musst du es ja dann halt eben auch so machen. Und gleichzeitig aber glaube ich auch, so die Tradition trotzdem auch immer versuchen mitzuziehen. Ne? Mhm. Also das, da gab es ja auch schon genügend Bemühungen irgendwie dann da so, ja, es ist jetzt hier die ganz neue Kirche oder so. Mhm. Da gleitet es dann irgendwann gerne mal ab.
Ja, es ist halt, jede Gemeinschaft braucht halt ihre Symbole, ihre Rituale, ne? Und das spendet ja dann auch Trost, ne? Und wenn man da neue einführen möchte, ja gut, die Frage, die anderen sind halt schon so bewährt, ne?
Ja.
Ich habe hier noch eine Tradition, das ist, dass man zu Ostern ganz spezielle Kuchen backt, also sogenannten Osterkuchen, in Italien Colomba di Pasqua, so, der sieht aus wie so eine Taube, oftmals mit viel mit kandierten Früchten, also da bin ich ja wirklich noch Kind, ne? Also kandierte Früchte ist nicht so meins, ne?
Nee.
Und so Mandelglasur drüber, ne? Und so, das ist dann halt so der Frieden, ne? Mit der Taube und so.
Ey, weißt du was? Die Ostersüßigkeiten, naja, es geht, ne? Aber weißt du, was da auch immer gerne mal serviert wurde? Hm. So diese, so Gelee-Sachen.
Ja,
so,
ne? Mit Zucker, ne?
Und das, weißt du was? Und das finde ich, da werde ich richtig sauer auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil ich finde, die sehen ja richtig lecker aus.
Mm, so
das sieht auch. Ja einfach aus wie eine leckere Süßigkeit, wo man so außen vielleicht so ein bisschen säuerlich oder sowas, ja, und dann so schön so drauf rumkauen und dann ist das einfach nur so, weiß ich auch nicht, wie so Marmelade oder als ob man, ne, wie so
ich krieg richtig
gestockte Marmelade,
Gefühl im Mund, wenn du
komplett
drüber redest.
Ekelhaft einfach nur. Und das gab's dann auch immer bei so Omas und so. Und
ja.
Ach, das war absolut.
Aber auch so zuckergussartig. Kennst du noch auch aus Weihnachten diese runden Kringel mit ganz viel so Perlenzucker drauf?
Ach,
so
auch
super
totale,
süß. Du beißt rein
Scheiße einfach
und es ist
nur.
Zucker hoch 18.
Ja, aber halt so Ekelzucker
nur.
Weil es halt so zu hart und zu weich gleichzeitig. Ach, also ganz, ganz schrecklich. Und diese Gelee-Dinge, die sind ganz furchtbar. Und weißt du, was auch schlimm ist?
Hm?
Und das ist so ein Ding von Haribo, wo ich mich auch frage, warum.
Diese Schaumeier.
Exakt die.
Oh.
Ja? Und das checke ich überhaupt nicht.
Habe ich heute noch gesehen im Rewe.
Ne? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das dass es so jemanden auf der ganzen Welt gibt, der sich denkt,
jetzt mal so richtig Bock auf so Haribo-Schaumeier.
Einfach mal Lust auf so eine Baiser-artige Süßigkeit oder so. Ekelhaft wirklich.
Und das Schlimme ist, ich weiß natürlich genau, wie es schmeckt, weil ich es natürlich auch schon mal gegessen habe.
Ja.
Und das füllt dir so richtig so alles, was du an Backenzähnen, wie sagt man, Vertiefung hast, ist komplett alles voll.
Ja.
Und du kannst so eine halbe Stunde bist dann mit der Zunge noch dran, damit dieses wieder rauskommt.
Ja, und das sind beides halt auch so Süßigkeiten, die von der Konsistenz her enttäuschen. Weil ja, ich esse ja jetzt nicht so Gummibärchen, weil ich mir denke, dieser überragende Zitronengeschmack oder sowas.
Es geht um den Fun im Mund. Das In-Mouth-Entertainment.
Es ist der Fun im Mund. Es ist das In-Mouth-Entertainment, ganz genau.
Genau,
ja, ne?
Genau.
Und wenn das halt nicht da ist, sondern ich dann einfach da so reinbeiße, dann ist das irgendwie so, also ne, bei diesen Schaumdingern ist es ja halt eben so hart und dann so bröselig.
Nee, und es bleibt dann drin auch kleben. Also wenn du nichts machst, dann ist die Hälfte in deinen Zähnen drin
oder,
und du schluckst nur ein Viertel
eben,
runter.
Als ob du irgendwie so eine Gipsfigur isst oder sowas, ja, ekelhaft. Und diese Gelee-Dinger, die sind halt einfach zu weich. Da erwartest du dann so einen Widerstand und der
stimmt,
kommt dann nicht.
Stimmt.
Dann gleitest du da so durch. Bah!
Ja.
Also
ja,
komplett ekelhaft, wirklich einfach nur. Da bin ich ja froh, dass wir uns da einig sind.
Ja, nee, also das wird nicht gekauft.
Jetzt kommt noch eins. Das ist nicht typisch Ostern.
Ja.
Aber ich möchte es trotzdem auch erwähnen. Dann haben wir nämlich die heilige Dreifaltigkeit.
Ja.
Also After Eight check ich gar nicht. Das verstehe ich. Nein, Jasmin, jetzt enttäuscht mich bitte. Also was? Bittere Schokolade gefüllt mit Zahnpasta und das dann alles so einzeln verpackt, damit man sich irgendwie edel vorkommen kann.
Also vielleicht
was
ist es wie mit Koriander. Denn? Vielleicht gibt es die eine Hälfte so. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, doch, ich habe schon vom eigenen Geld, habe ich schon mal After Eight gekauft, habe ich schon. Aber meine Oma hatte das immer.
Ja, das ist nämlich auch so eine Oma. Das ist so, das läuft unter dem Label Süßigkeit. Ich finde, das ist da schon völlig falsch einsortiert. So eine ungesunde Zahnpasta.
Also ich mochte das ganz gerne. Das darf man immer nur After Eight essen. Das ist ja diese Werbekampagne, hat ja voll bei mir eingeschlagen, ne? Und denn jedes Schokoladentäfelchen ist ja eine eigene kleine dunkelgrüne Papiertüte also das ist schon mal ganz edel, ne?
Ja, schwarz
einzelne
auch.
Teile. Also die kannst du nicht einfach so in den Mund stopfen, da musst du schon genießen, ne? Das mochte ich mal ganz gerne, wenn ich bei meiner Oma war, weil das war für mich Erwachsenenschokolade.
Also da gebe ich dir recht, das ist Erwachsenenschokolade. Ich finde, das ist aber einfach nur enttäuschend.
Aber weißt du, was ich krass fand, aber das mag ich mittlerweile, ich kaufe es mir auch nicht. Also wenn ich mir was kaufe, kaufe ich mir Weingummi, ne? Kann ich
ja
sagen.
Ich weiß. Ja.
Mein Urgroßvater, also mein Tic-Tac-Opa, der hatte immer, und das war für ihn immer so, ey, guck mal, ich habe was kauf, ne?
Ja.
Und dann sind wir an den Schrank, ich riech richtig den Schrank, diesen Holzschrank, wie ihn aufmacht.
Ja.
Und da drin war dann, wie nennt man das? Reiswaffelschokolade.
Ah, ja. Ja, so
Kochreisschokolade.
Ja, das finde ich ganz gut.
Also das hat er mir damals verkauft als was ganz Tolles. Ja. Ich dachte immer so, hey, die füllen das mit so billigem Puffreis auf, wo Schokolade sein sollte.
Genau.
Aber es hat auch bei mir eine Renaissance gefunden. Also wenn ich das irgendwo finde, muss ich sagen, bin ich doch schnell dabei, das zu essen.
Ja.
Und mittlerweile auch eine Renaissance in den Bioläden. Diese Alnatura-Dinger, man denkt doch immer, man muss kleinen Kindern Reiswaffeln in die Hand drücken, damit sie irgendwas zu mampfen haben. Ne?
Mhm.
Und das gibt es dann auch noch mit weißer Schoko oder brauner Schoko. Das habe ich auch gerne mal gekauft, weil ich dachte, es wäre irgendwie gesund, bis ich die Kalorienzahl gelesen habe und gedacht, ich werde nie wieder sowas kaufen, weil das ist richtig hochkalorisch. Ne?
Aber mit, mit Schokolade,
ja,
nicht der Reis.
Das ersetzt eine komplette Mahlzeit, so eine Waffel. Also wirklich, das ist richtig krass.
Aber hier gibt es von mir einen Tipp für ein Upgrade. Gibt es in unserem Düsseldorfer Büro, im Übrigen einfach so. Maiswaffeln. Also dasselbe Prinzip, aber mit Mais. Und sowieso würde ich mich auf die Aussage festlegen lassen, alles, was man so herstellen kann und wenn man es auch mit Mais herstellen kann, ist es besser.
Ah ja.
In der Mais-Variante.
Okay. Also Cornflakes ist ja übrigens auch aus Mais, ne?
Ja.
Weil Korn ist ja Mais, ne?
Ja.
Wobei die jetzt auch anfangen mit Dinkelflakes und so Zeug.
Genau, ist die Mais-Variante auch besser.
Ja, absolut, absolut, genau.
Dinkel auch, ich weiß nicht. Also,
it's a scam.
Ist, naja. Also,
ich weiß nicht, gibt es bestimmt irgendwelche Erkrankungen, wo es dann einfach besser, bekömmlicher ist, aber es gibt auch den Urweizen.
Ja, aber auch so im Nudel-Game, ich habe ja gar nichts dagegen, wenn man auch mal was anderes. Aber ich denke dann so, boah, weiß ich jetzt nicht. Ist das jetzt hier irgendwie gut?
Ich darf keinen Dinkel und ich darf keinen Vollkornnudeln mehr kaufen.
Ja.
Nach dem Motto, es ist eh nicht das edelste und gesündeste der Welt. Und wenn man das schon zubereitet, dann bitte traditionelle Art und Weise.
Ja, gebe ich recht. Ja,
Barilla oder diese andere.
Eben. Ja. So, hier ist jetzt nur gerade meine Zaubermaus nach Haus gekommen und war so freundlich und hat den Staubsaugerroboter reingebracht. Habe ich von dem eigentlich schon mal erzählt, Jasmin? Wir haben einen Staubsaugerroboter.
Ja, davon hast du schon sehr, sehr häufig erzählt.
Ja, aber auch von dem neuen.
Nein.
Also das ist nämlich eine ganz witzige Geschichte. Der
Was habt ihr mit dem alten gemacht?
Der alte ging eine Woche, bevor die Garantie abgelaufen war, funktionierte der nicht mehr. Und dann habe ich das bei Amazon einfach so reklamiert und habe gesagt, hier, das funktioniert nicht mehr. Sowieso mit Reklamationen in letzter Zeit habe ich wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Komme ich auch noch zu. Ja. Und dann habe ich da angerufen, gesagt, hier, so und so sieht's aus. Dann haben wir den gekauft, da müsste noch Garantie drauf sein. Ist alles in Ordnung. Ich sende Ihnen dann jetzt ein kostenloses Rücksendeetikett zu. Dann müssten Sie uns den nur zuschicken. Ich sehe gerade, den gibt's leider nicht mehr bei uns im Angebot. Das heißt, Sie würden dann einfach eine Gutschrift bekommen, aber dann können Sie sich ja einen anderen aussuchen. Und dann habe ich ein teureres Modell zum reduzierten Preis gekauft, also habe quasi einen neuen Staubsauger bekommen für weniger als der alte gekostet hat.
Ah ja.
So, und der ist jetzt von Philips, ein Markenprodukt. Der hat dann eben auch eine App, mit der man die programmieren kann. Und da denke ich mir ja wirklich jedes Mal, habe ich auch schon 100 Mal erzählt, aber ich werde auch nicht müde. Ich erzähle es auch in der Realität im Übrigen immer wieder.
Nicht nur im Traum wie hier. Ja.
Dass ich es wirklich erstaunlich finde. Ich war, letzte Woche war ich ja in Berlin und dann schreibt mir mein Mädel, schreibt mir dann irgendwann, Robby, bitte um 14 Uhr anstellen. Und dann sitze ich in Berlin am Gendarmenmarkt und mache den Staubsaugerroboter an und dann fährt er in Wiesbaden los. Das finde ich fantastisch, Jasmin.
Aber was ich auch lustig finde, dass du so den Hut auf hast, was den Robby angeht.
Ja, ich habe halt eben die App installiert, genau.
Und das ist eine technische Sache, das macht der Papa.
Das finde ich im Übrigen auch ganz witzig, weil sich ja so Forscher Ewigkeiten gefragt haben, so, wie werden wir es wohl hinkriegen, dass die Menschen Roboter akzeptieren und sowas. Reicht einfach bei einem Staubsaugerroboter, der einfach nur so ein Kreis ist, der über den Boden fährt, kannst du ihm auch einen Namen geben. Und sofort ist das ein Teil der Familie.
Ja, ja, aber du kannst ihm zum Beispiel auch Augen aufkleben, ne?
Ja, ich weiß.
Kann man doch kaufen im Bastelladen.
So, jetzt kommt's aber. Ja, der hat ja dann auch eine Sprachausgabe, wo der dann halt eben sagt, die Reinigung startet, der Staubbehälter ist voll oder was auch immer.
Ah ja.
Und obwohl Philips ist ja, glaube ich, ein niederländisches Unternehmen, oder?
Kann sein, ja.
Und es gibt ganz, ganz viele Sprachen, in denen man diesen Roboter programmieren kann.
Ach, dann hast du auf Niederländisch?
Nee, es gibt aber halt eben nur Deutsch in Klammern Österreich und Deutsch in Klammern Schweiz. Und da dachte ich so, ja gut, dann wahrscheinlich noch am ehesten Deutsch in Klammern Österreich und ich weiß gar nicht, was ich erwarte. Ist jetzt auch nicht, dass der irgendwie so, ich starte jetzt mit der Reinigung.
Okay, scheiße, ich bin schon fertig.
Aber so ein bisschen Dialekt ist mit drin, also so ein bisschen Akzent halt eben so. Die Reinigung wird gestartet.
So ein bisschen
ist da immer so ein leichter Schwäh mit drin und da amüsiere ich mich auch immer sehr drüber.
Wo wir doch gerade eben von RTL-Produktion gesprochen haben.
Ja.
Ich habe heute eine Information bekommen. Und zwar das Sommerhaus der Stars wird jetzt gedreht.
Diesem
ohne
Jahr
Stars.
Mit Jasmin Klein und André Georg Hase.
Ja, wenn wir ein Paar wären, könnten wir reingehen, ne?
Geben wir halt vor.
Ach so.
Die lieben sich doch auch alle nicht mehr. Da können wir auch einfach, ja, wir haben Streit. Sagen. Dann müssen wir auch nicht rummachen.
Ja, das finde ich also wirklich erstaunlich, dass dieses Format jetzt auch mit Normalos, wie es so schön heißt, gedreht wird. Ne?
Aber was heißt auch? Weil eigentlich ist ja umgedreht. Eigentlich fängt's ja immer
mit. Das heißt ja Sommerhaus der Stars. Also da sollten ja Stars rein, ne?
Ja, aber normalerweise fangen Formate doch immer irgendwie an mit, das ist Jürgen, er ist eigentlich Automechaniker aus Köln, aber jetzt hier bei Big Brother, will das wissen oder so.
Ja, aber das wäre ja dann diese normale Geschichte.
Genau, und dann kommt irgendwann die Promi-Version.
Ja, Sommerhaus der Stars hat er halt mit Stars angefangen.
Ja, hat halt vom Namen her schon mit Stars angefangen.
Klar. Ja. Und das war ja ich raff's nicht ganz, ne? Also das Sommerhaus der Stars war ja deshalb so interessant, weil, wie ich ja schon mal sagte, du gehst ja als Star durch die Welt und bist deine Star-Persona.
Ja.
Und dann hast du dein Privatleben. Und jetzt nimmst du aber dieses Sommerhaus der Stars, das ist ja dann diese Diskrepanz, das ist wie zum Abi-Treffen gehen mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Diese Diskrepanz, hier bist du eine Schul-Jasmin, hier bist du die Star-Persona und da ist aber der Partner, der dich auch privat kennt und mit dem du eine andere Sprache hast, eine andere Tonalität. Und dann clasht es so aufeinander. Hm. Und dann, ne, also diese Reibung ist halt auch interessant, ne? Also auch alleine festzustellen, ach Gott, die sind ein Paar, das ist ja schräg, ne? Was findet der denn an der und so? Finde ich ganz interessant. Und ich finde, diese Britzelei fehlt halt, wenn du es mit normalen Leuten machst, die du gar nicht kennst.
Ja, weil.
Okay, dann lernst du halt dann erst die Dynamiken innerhalb der Beziehung kennen, so, ne?
Ja, aber darum geht's doch da gar nicht.
Um
also
was?
Das checke ich jetzt auch nicht. Naja, bei solchen Formaten, das wäre jetzt genauso, wenn man sagen würde, das Dschungelcamp ist ja auch nur interessant, weil das Leute sind, die man vermeintlich kennt. Ist ja auch schon
wegen
lange nicht mehr so.
Wegen dieser Fallhöhe, dieser Stars, diese Babes in the Woods.
Eben.
Leute sind da, die da nicht hingehören.
Genau.
Die sind sonst Stars, ne? Und jetzt sind die halt da.
Weil das ist interessant. Und nicht irgendwie, wenn ich jetzt einen Känguruhoden esse.
Ja, oder so. Eben. Ja, eben, deshalb verstehe ich es auch nicht ganz. Nur ich habe mich vorhin mit einer.
Heißt das dann anders? Oder Sommerhaus der Leute? Oder
keine Ahnung.
Sommerhaus der Paare.
Ja, vielleicht Sommerhaus der Paare. Ich habe mich aber vorhin heute Morgen mit einer jungen Frau unterhalten darüber, die auch gerne Reality-TV sieht und die sagte, sie würde dort wahnsinnig gerne hingehen wegen der Spiele. Allerdings möchte sie sich nicht dabei filmen lassen. Weil die haben ja auch diese Spiele, weißt du, wo du in der Luft hängst und wo du dann so festgehalten wirst, dann musst du dann irgendwelche, und du bist 40 Meter Höhe, musst unter dich greifen, musst eine Frage ziehen, dein Partner muss hinten ausbalancieren, du schreist ihm die Frage zu und hoffst, dass er das richtig beantwortet.
Und die
ne?
Fragen sind dann aber auch irgendwie so, was ist mein Lieblingsessen? Und dann sagt der Typ
das gibt's
halt
auch,
irgendwie,
das gibt's
Döner?
Auch.
Und dann so, nein, ich bin Vegetarierin, du Arsch.
Ja, ja, genau. Wie ist meine Augenfarbe? Wie meine Augenfarbe ist? So, ne? Also, das ist natürlich auch schon lustig.
Ja.
Aber sie würde gerne deshalb hingehen, wegen dieser Spiele.
Also, die hätte einfach mal Lust auf so ein. Ja, das war ja zum Beispiel auch bei meinem ehemaligen Podcast-Partner Julian Leithoff. Der hatte sich ja schon mehrfach dann auch so bei Schlag den Star und sowas beworben und war dann da auch mal in so einer Auswahl und so. Ja. Und bei irgendeiner Geschichte, du hattest das so, doch sogar, glaube ich, im Fernsehen gesehen, bei irgendeiner Show war er dann nämlich auch mal, ja, im Fernsehen.
Mit Kristall, ja, ja, irgendwas, will, dreh die Scheibe oder irgendwie sowas. Ja,
The
sowas,
Wheel,
ja,
oder
ja,
sowas,
ja,
kann
ja,
das
ja,
sein?
Genau, oh, ja, irgendwas The Wheel.
Ne, der hat dann auch gesagt, ja, ich glaube irgendwie 70.000 Euro oder sowas hat er da, ja, gewonnen und meint dann auch so, ja, das ist natürlich super und freut mich auch echt. Ich muss aber auch sagen, ich hatte mich da hauptsächlich beworben, weil ich einfach wahnsinnig Spaß an solchen Spielen habe und jetzt könnte man ja irgendwie sagen, naja, das könntest du ja auch einfach so in so einen Trampolinpark oder sowas gehen, da musst du ja nicht zu Ninja Warrior extra dafür, mhm, aber natürlich macht so eine von außen aufgestülpte Competition sowas dann noch mal interessanter. Man könnte, hm, ja auch jederzeit sagen, so, ich stelle jetzt einen Entfernungsmesser und dann laufe ich einfach mal einen Marathon. Aber das macht natürlich nicht so viel Bock, wie irgendwie in Boston den Marathon zu laufen.
Da hast du halt eine ganz andere Spannung, ne? Ja. Weil dieses ganze Drumherum ist natürlich auch wirklich wichtig, ne?
Ja, also sie würde das gerne spielen. Das heißt, wir sollen uns jetzt auch so ein Sprezzatura-Live-Event ausdenken, wo man dann so ein Parcours durchlaufen muss. Ne?
Und dann wolltest du noch erzählen, wie es letzte Woche war bei Dune.
Ja, das war nämlich super interessant. Also, das Ende der letzten Aufnahme ist ja halt eben auch, man merkt es dann auch, glaube ich, normalerweise nehmen wir uns ja immer gerne Zeit. Ich weiß auch gar nicht, wie lang die jetzt war. Ich glaube, wir waren unter einer Stunde auf jeden,
ja,
Fall.
Ja, ja, irgendwie 50 Minuten oder so.
Massive Probleme halt eben auch, mhm, mit der Technik.
Ich war auch ein bisschen transparent. Ich habe an einer Stelle auch gelassen, wo ich gesagt habe, das Zoom geht doch nur 30 Minuten, gleich sind wir raus und so.
Ja.
Ne?
Ja,
ich habe so ein bisschen drin gelassen, damit zum Schluss sich das auch so ein bisschen erklärt.
Eben. Und man muss dazu sagen, ja, warum gönnt ihr euch denn dann nicht mal Zoom-Premium-Version? Ja, weil wir uns schon eine ganz andere Aufnahmesoftware gönnen, mit der wir jetzt gerade wieder aufnehmen und,
genau,
die immer funktioniert hat bisher.
Ja, ja, ja.
Ausgerechnet da halt eben dann nicht. Und da war ich ja schon auch so ein bisschen hektisch und so. Und weißt du was, Jasmin? Ich hab's irgendwie auch schon so im Gespür gehabt. Also der Film wäre um 8:30 losgegangen. Jetzt,
ja,
fängt er nicht um 8:30 an, das ist mir schon auch klar.
Ja, ja, ja.
Aber irgendwie war's ja, dann hatten wir uns ja in der Aufnahme auch geeinigt, nee, nimm ein Taxi.
Uber oder U-Bahn.
Mach nicht den ganzen Stress, ja, ne? Lass jetzt da irgendwie mit der U-Bahn rumkurven. Obwohl das wahrscheinlich sogar die schnellere Möglichkeit gewesen wäre am Ende.
Also.
Dann stand ich aber schon draußen, Uber gerufen und irgendwie ich stand da und es war 20:18 Uhr oder,
ach,
sowas.
Gott, Gott.
Und ich habe auch gedacht, das hattest du dir alles ganz anders vorgestellt.
Hast du nicht mehr gefühlt.
Da hattest du wirklich einfach so gedacht, nee, guck mal, dann fährst du dann nach Berlin, dann hast du da einen anstrengenden Tag, richtig schön am Arbeiten, aber auch richtig was Filme drehen, wo man ja dann auch hinterher das Gefühl hat, so, boah, jetzt richtig was geschafft. Und dann schön ab ins Hotel und dann nochmal kurz abduschen, Freizeitklamotten an und dann mit der U-Bahn rüberfahren, noch da irgendwo lecker was essen und dann gemütlich in den Film reingehen. Und jetzt wird das hier so ein Gehetze und der Fahrer kommt und kommt nicht. Und auf einmal sehe ich, der Fahrer hat die Fahrt storniert.
Oh, ich hasse sowas.
Ja, ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, warum denn jetzt genau?
Kam ein lukrativerer Job rein.
Ja, ne? Das ist es dann nämlich. Hm. Naja, gut. Das ist die Hölle, die wir uns selbst geschaffen haben, in der wir da jetzt
sehr
leben
schön,
müssen.
Ja.
Stand ich auch da und habe mir dann auch gesagt, ey, weißt du was? Das ist halt jetzt vielleicht auch einfach irgendwie ein Zeichen.
Hm.
Da hast du zu viel gewollt. Da hättest du vielleicht einfach zu Jasmin gesagt, ey, lass uns bitte, wir haben ja auch immer mal eine Folge, die wir einfach fertig produziert haben, die da liegt, die man dann senden kann. Lass uns das bitte so machen, ich möchte gerne diesen Film sehen. Oder hättest sagen sollen, ich storniere das Ticket für da, gehe am nächsten Tag. Hast du dir jetzt selber zuzuschreiben, hast halt ein bisschen Geld in den Wind geschossen, aber auch ehrlich gesagt einen überschaubaren Betrag. Und das mit die Uber-Fahrt, die hätte halt 5 Euro mehr gekostet als das Kinoticket, ne?
Ah ja, Wahnsinn.
Ja. Hm. Und weil da es ist auch gerade irgendeine riesige Konferenz da in Berlin Mitte gewesen.
Ja, ja, ja.
Und
ja,
deshalb,
okay,
waren
klar,
die dann auch alle belegt und deshalb war auch alles so teuer. Und da habe ich auch gesagt, ey, nee, das ist heute Abend auch einfach nix. Ja? Und dann habe ich das Telefon genommen, ja, und dann habe ich meinen Schatzi angerufen und dann haben wir schön noch eine halbe Stunde telefoniert. Und dann danach habe ich einfach die Gelegenheit genutzt, habe den dann nämlich auch angerufen und habe meinen guten, gerade nach Berlin gezogenen Freund Michael Narko einfach mal in seiner neuen Wohnung in Berlin-Neukölln besucht. Ja?
Mhm.
Und das war nämlich auch ein schönes Ding, weil ich bin zwar häufiger in Berlin, aber ich fahre ja jetzt nicht einfach mal so irgendwo. Also ich habe am nächsten Tag das dann auch einem Kollegen erzählt, der meinte dann auch so, oh, da warst du aber richtig tief in Neukölln.
Ja? Ah ja.
Ne? Und da würde ich ja jetzt nicht einfach mal so mit der U-Bahn hinfahren und dann da so rumlaufen und mir das mal angucken oder so, ja. Und so, wir waren dann noch in einer coolen Bar und sowas, ja. Und dann noch einen richtig kultigen Döner essen und so. Es war ein richtig schöner Abend. Ich glaube, er hat sich auch gefreut. Seinen Mitbewohner habe ich noch kennengelernt. Tolle Sache einfach nur, ja. Also lieben Dank, Michael, auch für die Einladung. Und ich habe zum ersten Mal Spaghetti mit Stäbchen gegessen. Ne? Das war auch Abenteuer.
Ramensuppe oder was?
Nee, einfach Spaghetti.
Warum?
Weil die keine.
Weil WG die halt.
Ja, WG halt. Ne?
Ah,
und
so.
Sind auch fairerweise, sind auch gerade erst eingezogen, aber meinten so,
essen
ja.
Essen sonst halt nur Sushi.
Willst du, genau, sonst halt nur Sashimi. Ja.
Von Düsseldorf, klar, dann
eben,
ist
klar, ist ja auch große Japan-Community. So, und dann war ich, hatte ich einen schönen Mittwochabend in Neukölln. Und dann bin ich halt eben einfach am Donnerstag gegangen und dann habe ich mir sogar noch ein Upgrade gegönnt und war zum allerersten Mal in meinem Leben in einem IMAX-Kino.
Ah ja, super.
So, ja.
Und?
Ja, richtig spitze.
Da habe ich James Bond gesehen, Oppenheimer, ne? Alles ja. So auf dieser Riesenleinwand.
Also wir sind dann, es ist halt interessant, weil sowohl, also ich glaube, das und Zoopalast ist ja auch, gehört ja auch zu dieser ganzen Astor-Group und so, ja. Das ist es. Kino, was es in Zukunft noch geben wird. Und vielleicht halt dann noch so kleine Independent-Kinos, die dann so Independent-Filme auch zeigen und immer sagen, es ist echt unfassbar, alle gucken nur noch Streaming, wir kämpfen hier ums Überleben. die kleinen Kinos müssen bleiben. Das tut mir auch leid, das ist aber vielleicht dann halt auch einfach, ist halt ein Liebhaberprojekt, was ihr da macht.
Bei uns
okay?
gibt's kein Bier, bei uns gibt's aber Lakritze.
Genau, ja. Nee, aber könnt eigene Getränke mitbringen, aber wäre super, wenn ihr dann so einen
aber
kleinen
kein Fondue,
Obolus,
bitte.
So einen Obolus bezahlen würdet. Ja. So, aber halt, und man muss sagen, ich finde die Fleppe Astor-Kinos und das IMAX-Kino, das sind auch diametral zueinander verlaufende Kinoerlebnisse. Weil Astor, oder Zoopalast heißt es ja in Berlin, das ist ja schon, das ist, sage ich auch direkt, ist auch eher meins. Ne?
Ist eher das gediegene Erlebnis.
Genau, gediegenes Erlebnis, schön
auch
guten
mal die Füße
Abend.
Hoch in der Loge,
ganz
Cocktail
genau.
kommt oder
schön
die Flasche Weißwein
Abend.
Wird serviert.
Kann ich ihre Jacke an der Garderobe aufhängen, ne? Und Begrüßungscocktail.
Aber wohl Spritz
aufs Haus, ja,
genau.
Ja, 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 ne? Da fühle ich mich natürlich eher zu Hause. Und es ist ja trotzdem dann Riesenleinwand, Laser-Digitalprojektion und sonst
Technik
was.
Technik
ne?
stimmt.
Genau, also Technik stimmt, aber man muss sagen, IMAX und die hatten da auch noch so ganz, ganz wilde Spielereien mit irgendwie, das ist dann wie so eine 360-Grad-Projektion oder sowas. Und es ist, das ist halt natürlich, das ist nochmal fetter halt eben.
Ja, und das ist halt, also ich kenn's halt aus Düsseldorf, das ist halt ein Riesenraum.
Ja.
Also gefühlt 500 Leute oder sowas passen da rein. Und dann halt, was mir dann wirklich gut gefällt, ist dieser Automat, an dem man Coca-Cola ziehen kann. Du hast dann einen Liter Becher, also der kleine Becher, der ein Liter Becher. Und dann kannst du halt dann alle möglichen Sachen, Raspberry Zero mit Koffein oder Cherry Coke mit Zucker, aber ohne Koffein. Und so, also total verrücktes Zeug kannst du dann da mixen und riesen Popcorn-Eimer, Nacho-Eimer mit Käsesoße. Das ist eher IMAX, ne?
Genau. Und es ist exakt das halt eben dann auch. Leute, und die kommen dann dahin und die haben dann, also wo ich wirklich auch denke jetzt, ja gut, also der Film geht ja recht lange, wirklich. Ich muss auch sagen, es war, gegen Ende habe ich schon auch ordentlich gekämpft, obwohl der, also es ist auf jeden Fall eine
ist
Empfehlung.
Gut geschlafen dann zum Schluss.
Guckt euch den definitiv an. Nee, aber du sitzt dann so bequem und irgendwann ist es dann halt eben auch mal so nach eins oder sowas.
Ja, Bub, du hast ja den ganzen Tag auch geschafft, ne?
Eben.
Das darf man nicht vergessen.
Also hätte ich es mir aussuchen können, hätte ich lieber eine Vorstellung so um 8 genommen, ne?
Aber wann ging es denn los?
Ja, 21:15.
Leck mich, okay. Das ist ja wirklich dann mein
eben.
Lieber Mann.
Und
werktags.
Allem, und das war werktags und das war dann halt eben in Friedrichshain auf dem Mercedes-Benz-Gelände, wo auch die Benz-Arena und sowas ist. Und ich war ja so doof, ich dachte, ja gut, da wird ja dann irgendwo so direkt das Kino sein, wo mich hier das Taxi jetzt rauslässt. Und dann war das aber halt so ein riesiges Kommerzareal einfach nur, wo es alles gibt, was kommerziell ist, ja. Irgendwie, da war an dem Abend, keine Ahnung, Crow live in Konzert.
Ach ja, Wahnsinn.
Und dann aber halt eben drumherum nur.
Crow fällt mir noch was ein, ja.
Ne, es war nicht Crow, aber irgendwie so diese Riege, ja. Und dann halt eben drumherum alles nur so was halt Leute, die dann zu so einem Konzert auch gehen, sich denken, oh cool, Sausalitos, Peter Pan, Dunkin' Donuts, Subway Sandwich und sowas. Ne? Und halt wirklich einfach ja so ein Kommerz-Spaß-Areal. So, hallo, hier können Sie hingehen, Konzert und da vorne noch Kinderland Spielparadies und sowas, ja. Und dann halt eben auch diese UCI-Kinos, die aber genauso waren, ne? Und dann kam ich da halt eben hin und dann auch Leute, die wirklich absurd riesige Mengen an Getränk sich holen.
Wo ja, ist klar, ist ja die kleine Version ist der Liter-Eimer. Ja. Also überleg mal.
Das ist halt ein Liter dann, ne?
Und ja, und du musst auch wieder wegbringen, nachdem du den getrunken hast, ne?
Ja, und ich sag mal so, ich habe niemanden mit diesem Becher gesehen, ne? Sondern alle immer mindestens eine Nummer größer. Und dann halt eben noch so ein Putzeimer voll mit Popcorn. und so ein riesiges Tablet aus Nachos mit 8 Soßen so drumherum und halt alles, ne, ist ein ja okay. Board. Das ist ja einfach auch da, das geforderte Ding. Ging mir auch gut rein. Technisches Kinoerlebnis super, Ambiente nicht so mein Ding. Und nicht, schätz mal, was kostet so ein Ticket?
Beim IMAX? Ja. 25 Euro?
Ja. Und deshalb wird das auch die, und das war jetzt nicht so, dass da wenig los war, ne?
Naja.
Und wie du schon gesagt hast, wochentags, 22.15 Uhr.
Ja, ne? Wahnsinn.
25 Euro das Ticket und hier 2,5 Liter Coke Zero und Planschbecken voll mit Popcorn, das kostet ja auch nicht gerade wenig.
Ne? Das kostet also, ja mehr als das Ticket meistens,
da,
ne?
Ich glaube, da gehen gerne mal auch Leute, die da zu zweit hinkommen, bleiben so nur zweistellig, aber nicht mehr weit bis dreistellig.
Ja, ja, eben. Und dann fragt man sich dann halt, das ist ja dann wirklich, also das Erlebnis kaufst du dann damit? Weil den Film selber hast du vielleicht sowieso im Abo, ne?
Jasmin, der Film Dunes Part 2, den kannst du dir halt eben in vier Wochen oder so. Ja, oder läuft der halt bei Wow oder sowas, was jetzt gerade für 6 Euro im Angebot ist. Und im Gegensatz zu diesem Haushalt hier haben die meisten Leute ja irgendwie einen esstischgroßen Fernseher an der Wand hängen. Ne? Und noch eine hier geile Anlage und sonst was. Also wenn du jetzt einfach nur sagst, ich möchte gerne den Film sehen oder sowas, ja. Deshalb geht, glaube ich, keiner mehr ins Kino. Sonst ist dann auch wirklich das ey, hier und noch krasser und noch größer und noch lauter.
Das sind halt die Nachos mit der Käsesoße, die man halt nur dort isst.
Auch. Und genau, und es ist dann eben auch der Kram. Ja? Und Astor-Kinos, das ist dann halt eben auch so ein bisschen so, ach ja, die Kleins.
Was ich noch erwähnen möchte, weil du jetzt gerade Crow erwähnt hast.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich es dir geschickt habe, aber es gibt ja von West Wing und von
ja, von AD, wo der dann sein Haus auf Bali zeigt. Ja.
Ist das nicht der absolute
also
Wahnsinn?
Wirklich toll. Finde ich.
Also sowas, also wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch das mal an. Es gibt ja Architectural Digest und es gibt West Wing. Ja. Die machen das Ähnliche, auch von wegen Promis fragen, zeig mal deine Wohnung.
Ja.
Und also Crow ist ja dieser Rapper, der zusammen mit Rockstar angefangen hat, dem Sohn von Badesalz, Handy Nachtsheim, ne, Max Nachtsheim. Ja, die haben zusammen angefangen und waren zusammen auf Tour damals.
Aha.
Und der Crow ging halt komplett durch die Decke. Und
ach, krass.
Ja.
Ich meine, gut, der ist jetzt auch nicht unerfolgreich, würde ich sagen.
Ja,
aber halt
hat kein Anwesen auf Bali. Also das ist so irre. Auf jeden Fall.
Ja.
Crow, dieser Typ mit der Panda-Maske, junge Girls lieben seine Musik, Easy, Cover und so, das ist alles irgendwie, kriege ich das so mit nebenbei, ne, so ein Grundrauschen. Und auf einmal poppte dann vor ein paar Wochen dieser YouTube-Link
ja,
auf.
Und das, du hättest ja jetzt auch gesagt, ja, der wird schon ein gutes Leben führen und sowas. Aber ich hätte,
so gut.
Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, schicke Eigentumswohnung in Berlin
Penthouse,
oder sowas.
Sowas.
Genau, ne? Irgendwie so eine Nummer. Aber halt nicht so ein Anwesen.
Dann hat er in Bali ein Traumhaus, das er sich sogar von oben, also der hat sich das wirklich architekturmäßig dann auch richtig gebaut.
Mhm.
Also das ist nicht so von wegen, ich habe etwas gekauft, ein Architektenhaus gekauft, sondern nein, selbst mit dem Architekten.
Ja, war das
ja,
so?
Weil das ist aber oben, glaube ich, irgendwie noch sein Logo oder irgendwie sowas Verrücktes.
Nein. Er erzählt doch sogar noch so, ja, hier war eigentlich im Inneren, hat man halt auf Bali gerne auch dann so einen Hausteich, der dann im Haus drin ist. Und hier wäre eigentlich der Karpfenteich gewesen. Das lockt dann aber so viele Mücken an. Darum habe ich hier einfach so die größte Couch der Welt.
Also ich weiß nicht, ich glaube, es war doch auch so eine Drohneaufnahme von oben, dass es irgendwie was mit seinem Logo zu tun hatte. dachte nee, ich.
Ich glaube, du wirst dich. Aber
also bitte,
prüft
bitte,
es nach.
Guckt euch alle nochmal an. Auf jeden Fall, der lebt da mit seinem Bruder und hat immer coole Leute dann eingeladen. Natürlich sitzt natürlich den ganzen Tag nur im Studio, weil die Musik ihn so treibt und malt aber auch Bilder, die er verkauft. Also der scheint richtig gut im Business zu sein, investiert wohl auch gut. Und ich weiß nicht, wie teuer so eine Villa auf Bali ist, aber ich habe sie nicht.
Ja, ich glaube sogar, wir sind dann da gar nicht mal so, also schon mehr, aber nicht so viel krasser, als wenn du dir jetzt halt eben wirklich ein schickes Loft in einer guten Lage in Berlin kaufst.
Das kann
so.
Natürlich sein. Also ich glaube, ja. Ich habe auch gegoogelt und ich glaube...
Je nachdem, wo das da auch ist.
Ja. Also ich bin, aber 2-3 Millionen wird da ausgegeben.
Ja, und vor allen Dingen, es ist ja doch auch trotzdem toll. Also stell dir halt mal vor, du sagst dann halt wirklich einfach so, und den Winter bin ich jetzt halt eben einfach in meiner Residenz auf Bali.
Ja, ja, super. Also wirklich, guckt euch an, ich verlinke es in den Shownotes, guckt euch mal das an, wie ja. Crowley.
Und man hat es halt eben immer mal nicht so vor Augen, weil, hatten wir beim letzten Mal auch schon über die Karl Lagerfeld-Serie gesprochen?
Nee, gar nicht.
Die du mir geschickt hattest? Nee, dann können wir das jetzt machen, ne?
Ja.
Weil das auch immer mal so ein Ding ist, und da kann ja jede Person, die hier zuhört, auch mal so in sich reinhorchen. Ich habe nämlich da auch das Gefühl, das ist so ein bisschen ein spezifisch deutsches Ding. Wenn Deutsche irgendwie so richtig erfolgreich mit irgendwas sind, das kann man sich fast immer gar nicht so richtig vorstellen. Also ne, man denkt, man weiß irgendwie, der Crow, der ist ein erfolgreicher Musiker und sonst was, ja. Aber niemand kann sich halt eben vorstellen, dass der mit seiner Musik nicht nur so viel Geld verdient, dass er davon leben kann, nicht nur so viel Geld verdient, dass er davon gut leben kann, sondern dass er damit so viel Geld verdient, dass der nicht, das ist ja nicht sein Hauptwohnsitz, der wird auch noch wahrscheinlich die Eigentumswohnung in Berlin oder sonst wo haben, ja. Und das kann man sich immer nicht so vorstellen. Weil wir uns eben einfach nicht vorstellen können, dass Menschen aus Deutschland so erfolgreich sind.
In Deutschland.
In Deutschland, aber auch darüber hinaus nicht.
Aber Heidi Klum zum Beispiel, das ist mir ja schon klar. Oder die Kaulitz-Brüder.
Ja, es wird aber auch sehr ausgestellt. Und die Kaulitz-Brüder, glaube ich zum Beispiel auch, das war ja bevor die jetzt mit Heidi Klum, bevor die beiden mit Heidi Klum zusammengekommen sind, ja, da war das ja halt eben auch so, ja, haben sich dann auch ganz schön verkalkuliert, sind nach L.A. gegangen, dann kamen sie wieder mit ihrer Musik und dann hat auch keiner auf die gewartet und sowas, ja. Man gönnt's nicht gerne Leuten, die irgendwie, also zum einen gönnen wir uns Erfolg ungern untereinander und noch weniger mögen wir es, wenn Leute irgendwo anders erfolgreich sind. Also wenn es Leute irgendwie hier rausgeschafft haben.
Ja, und Leute müssen immer wahnsinnig bescheiden sein.
Genau. Ne? Und damit kommen wir zu der Karl Lagerfeld-Serie, die du mir geschickt hast, wo der Trailer wirklich toll aussah. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ja? Becoming Karl Lagerfeld heißt die Serie. Spielt so, ich weiß jetzt nicht, wie der komplette Verlauf ist. Wir sind aber weniger so in der Phase des Karl Lagerfeld, falls den wir jetzt zum Schluss dann noch kennengelernt haben, auch vom Look her. Wir sind auch nicht in der fetten Karl-Lagerfeld-Phase, sondern wir sind eigentlich in wirklich der spannendsten Phase, wo man sich auch einen tollen Yves Saint Laurent-Film angucken kann, nämlich Saint Laurent, nicht Yves Saint Laurent, sondern nur Saint Laurent. Und der spielt so 70er Jahre Paris, aber dann auch Côte d'Azur und sowas,
Liebe.
Ja. Ja. Ne? Ja, und Nightlife und so, Jacques de Bachet, der dann was mit beiden hat und so. Und wer spielt Karl Lagerfeld?
Daniel Brühl.
So, und mit dem war es nämlich ganz genauso. Daniel Brühl war ja ein wirklich erfolgreicher Schauspieler, den auch alle gern
aus
hatten.
Köln.
Weil der ja auch wirklich sympathisch ist.
Vater war ja Regisseur, der Hanno. Aus Ihrefeld.
Und hatte dann halt eben auch hier Goodbye Lenin und ja, was für ein netter Typ und die fetten Jahre sind vorbei. Und dann hat der Daniel Brühl aber halt eben gesagt, so, ich mache jetzt aber eine internationale Karriere. Und da haben sie auch alle irgendwie Gift und Galle gespuckt. Der wird schon sehen, in ein paar Jahren ist er wieder da und dann hat aber hier keiner auf den gewartet. Und jetzt kommt's, Jasmin. Darüber habe ich nämlich auch mit dem Michael, als ich den in Neukölln besucht habe, gesprochen. Und da meinte der, ey André, aber das stimmt doch überhaupt nicht. Daniel Brühl, das ist doch super, der internationale Schauspieler. Ja, weil der Michael einfach ein bisschen jünger ist als ich.
Ah,
und
ja,
der hat schon eine ganz andere Wahrnehmung von dem. Weil ich habe das noch so mitbekommen, dass es wirklich so, ach ja, wie albern. Jetzt spielt John Rabe, das war dann so eine seiner ersten Hollywood-Hauptrollen auch wirklich, die der dann hatte. Und dann so, ach, um Gottes Willen, ja, wie albern. Und der war doch viel älter und jetzt spielt das da so ein junger Typ aus Deutschland, der blamiert uns noch im Ausland. Und
ja, der
so.
War ja auch mit der Jessica Schwarz zusammen von Viva und so.
Ja.
Und er ist ja dann nach Madrid gezogen. Seine Mutter ist ja Spanierin, er spricht ja Spanisch fließend, ist ja seine buchstäbliche Muttersprache. Lebt, glaube ich, in Madrid oder Barcelona und mit Frau und Kindern eine Spanierin geheiratet und so. Also der macht sich da herzlich wenig draus, was die Deutschen über ihn denken, glaube ich. Eben. Da hat er auch recht mit.
Ja, aber ich finde es so schade, weil ich glaube, da sind andere Länder überhaupt nicht so.
Ja, aber das ist so ein deutsches Mindset auch so ein bisschen.
Ja.
Also aber das ist halt dieses...
Aber kann es nicht gelingen? Weil weißt du was, ich glaube halt eben auch, es gibt in diesem Land, gibt es auch niemanden, dem das gefällt, dass man so ist.
Ja, auf einer Seite, man will die Leute bescheiden, aber man...
Wie kriegt man eine Mentalitätsänderung irgendwie hin?
Naja. Das, man kann immer nur bei sich selbst anfangen, beim Man in the Mirror.
Eben.
Ja. Das ist unsere Botschaft an euch.
Ja.
Ja, ich habe was auf der Goldstandardliste, ein Song eines ganz, ganz tollen Musikers, Michel Polnareff, ein Singer-Songwriter, der war auch in den 60ern, 70ern groß. Ich kenne ihn von meiner Mutter, ich kenne ihn, war ein ganz außergewöhnlicher Typ, ganz markante Stimme, war eine ikonische Figur in der französischen Musikszene, lebt auch noch, also Präsenz. Und er hat ganz tolle Lieder gemacht. Und ich nehme das Lied Love Me, Please Love Me. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist so ein praktisch schon fast verzweifelter Ruf. Love me, please love me, je suis fou. Nie gehört?
Nee, sagt mir jetzt gerade noch nichts.
Ja. Okay, gut. Es ist zwar jetzt nicht der Hoppel die Poppel, ich schwebe über den Zebrastreifen-Song, aber er hat aber doch Werf. Also es ist ein cooler Song.
Ja, ich schaue gerade noch. Du musst mir vielleicht ein bisschen helfen. Nicht, dass ich das schon draufgepackt habe. Ja. Von Jimmy Smith, habe ich von dem schon mal was draufgepackt?
Nee, Jimmy Smith haben wir nicht.
Okay.
The Cat?
Dann, ja.
Ja, sehr gut.
Ja,
sorry.
Ja, super, genau. Ja. Jimmy Smith, toller E-Organist mit The Cat. Ja. Das schön. Fetzt.
Ja. Party-Hit ist bei mir ein Song von einer Band, die ich sehr gerne in den 80ern gehört habe, als die rauskam. Später hörte man unschöne Dinge über den Sänger, aber es ist mir gerade auch mal egal, weil, wie gesagt, Kunst und Künstler müssen strikt voneinander getrennt werden.
Ja.
Sonst wird man ja wahnsinnig.
Eben.
Es handelt sich um Mick Hucknall.
Ist mir doch egal, ob die Marlene Dietrich mal beim Schlecker geklaut hat.
Mick Hucknall von der Band Simply Red. Die heißt deshalb Simply Red, weil er einerseits
Fussig ist.
Er hat fussig Haar, aber gleichzeitig auch links war, als er angefangen hat. Ein Rotschopf, so ein roter. Es kam eine Platte raus, der war auch früher in Punk und so. Ich fand ihn eigentlich ganz hübsch, weil er so unhübsch war. Ich mag ja immer, wenn es nicht so glatt ist, ne? Und es gibt viele tolle Songs von Simply Red und der war ja immer so, für mich steht der für Florenz.
Mhm.
Weil sein erstes Album kam raus, Picture Book, das war total gefallen, Holding Back the Years, also ganz toller Song. Und dann sind wir nach Florenz, meine Freundin Bettina und ich, und hatten immer Simply Red im Ohr. Und dann sahen wir, dass das Simply Red Konzert plakatiert war überall.
Mhm.
Dann machte alles so Sinn, weil für mich gehört Simply Red nach Italien. Lustigerweise ist Mick Hucknall, der Engländer, ist dann doch auch nach Italien gezogen und hatte immer ganz viel mit Fotomodellen. Also die hatte immer Fotomodellfreundin. Er selber ist, wie gesagt, er ist nicht so hübsch, aber immer so, er ging halt immer schwer auf Optik, weil, na, wie es so ist, ne? Von wegen, früher wollten sie mich nicht, jetzt wollen sie mich alle. Ich nehme sie alle der Reihe nach, so ungefähr.
Oh, ja.
Und ich habe sehr, sehr viel zu dieser Musik getanzt. Und Simply Red, den gibt es ja irgendwie noch. Sagt ihr das was? Der Name und der Typ, ne?
Ja.
Mittlerweile hat man rausgefunden, die Band an sich existiert nicht, ist quasi immer um ihn herum. Er könnte auch als Mick Hucknall auf die Bühne gehen. Simply Red ist nie die gleiche Band. Es ist halt immer so ein paar Musiker, die er da quasi bucht.
Ja.
Die nennen sich halt so. Und es ist immer so ein bisschen schöne Musik. So. Man könnte jetzt böse sagen, ein bisschen egale Musik.
Ja.
Aber es gibt einen Song, das ist, vielleicht ist der auch ein bisschen zu arg biografisch für mich, aber ich nenne den einfach. Das ist der Song Come to My Aid. Und das war immer ein Song, wenn die ersten Töne kamen, war Jasmin auf der Tanzfläche.
Oh ja, und super.
Und das ist der Song, den ich dazu
Den mache ich mir gleich rein. Ja? Von mir gibt es eine Band, die wir schon auf der Liste haben, aber sie passt auch mit diesem Song ganz, ganz toll drauf. Es sind die Talking Heads mit Moon Rocks.
Ich habe gerade gestern noch gehört. Ich weiß noch, ich war 14, als ich die Platte gekauft habe von den Talking Heads, eine neue. Und da hat mein Kieferorthopäde gefragt, oh, ist ja, Talking Heads. Da war ich dann
ja.
mit meinen 14 ganz stolz, dass ich Talking, weil das war so ein bisschen die intellektuelle Popband damals. Ne?
Ja, ja. ja. Sie sehen das richtig. Kann die Spange jetzt raus? Nein.
Ich habe zwar die krumme Zähne, aber einen sehr geraden Musikgeschmack. Ja. Zurück zu unserem Gelee-Eiern und Schaumküssen.
Ja, genau, ja. Nee, da war Zuckereiern. Da war ich ja wirklich froh, dass du das in der als ich noch am Vorstellen war, dazwischen gerufen hast, schon diese Schaumeier. Ne? Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich jemand...
Allein also, wenn ich vorstelle, mich, ich krieg körperliche Reaktionen, wenn ich mir daran denke.
Oh, ja.
Schüttelst du mich ein bisschen.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, würden sich André und Jasmin riesig freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Erzählt euren Freunden, eurer Familie und euren Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und die Sterzatura-Community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Sprezzatura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt die Stunden und tschüss.